Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, auch von meiner Seite aus herzliches Willkommen Ihnen allen hier. Ich freue mich sehr, dass wir den Saal so wieder gefüllt bekommen haben. Es ist eine schöne Angelegenheit. Diese Woche hatte es ja wirklich in sich, was die Schlagzeilen anbelangt. Und Sie haben das ja alle mitverfolgt, was in dieser Woche alles los war. Es waren Ereignisse, auf die die Welt lange hinzugefiebert hat. Ich meine es nicht Libyen, sondern ich meine die Schwangerschaft von Carla Bruni, die in dieser Woche am 19. Oktober einen glücklichen Abschluss gefunden hat in der Geburt ihrer kleinen Tochter Julia. Ich finde es ja schon bemerkenswert, dass die französische Ministerpräsidentengattin ihrer Tochter einen italienischen Namen gibt, Julia. Also das müssen Sie innerhalb der Familie mal noch klären, wie Sie das vertragen können. Aber man spekuliert, dass diese kleine Julia Sarkozy die 7 Milliardste Erdenbürgerin zurzeit sein könnte. Also irgendwann im Oktober soll es nun wirklich soweit sein, dass 7,0 Milliarden Menschen auf dieser Erde wohnen. Und vielleicht trägt sie sogar den Namen Julia. Wer weiß es. Also man kann die Statistiken bestimmt auch noch nachträglich in irgendeiner Richtung bewegen, dass es dann vielleicht doch noch passt. Es könnte für die Wahl in Frankreich sogar entscheidend sein. Was mich aber immer wieder fasziniert, ist die eine Tatsache, dass es unter diesen 7 Milliarden Menschen, die derzeit auf dieser Erde leben, keine zwei gleichen gibt. Jeder einzelne Mensch, der zurzeit auf dieser Erde atmet und sich bewegt, ist ein Unikat, ein unverwechselbares Original. Und das finde ich phänomenal. Also selbst wenn zwei Personen die gleichen Eltern haben, vielleicht sogar gleichzeitig im Mutterleib herangereift sind, sind sie zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Sowas, da kann ich mich absolut begeistern dafür, gerade wenn ich dieses Faible für Persönlichkeit habe. 7 Milliarden Persönlichkeiten auf dieser Erde. Das macht es nun nicht unbedingt einfach, mit 7 Milliarden unterschiedlichen Menschen auch umzugehen. Meistens reicht ja schon der Partner, der mit einem morgens am Frühstückstisch sitzt und unterschiedlich ist zu mir. Und ich müsste mir schon überlegen, oh, wie können wir beide heute in diesem Tag klarkommen? Nächste Situation, Sie gehen zum Arbeitsplatz und dann sitzt am Schreibtisch gegenüber wieder dieselbe Persönlichkeit wie gestern auch schon. Ganz anders als Sie. Wie können wir beide jetzt in diesem Tag harmonieren? Und Sie kommen abends zurück und haben 3 Kinder daheim sitzen, die auf Sie warten und endlich mal mit dem Papa oder der Mama reden wollen. Wieder die gleichen Kinder wie gestern, wieder unterschiedliche Persönlichkeiten. Und so können wir unser ganzes Leben durchmachen. Jeder ist in Konstellationen hineingestellt, um mit dieser Herausforderung Unterschiedlichkeit fertig zu werden. Und das finde ich schwierig. Manche sagen, okay, also alle müssen so ticken, wie ich ticke. Ich messe alle an mir selber, an meiner eigenen Persönlichkeit. Funktioniert ja auch nicht. Es gibt einfach keine Schablone, es gibt kein Schema, keine Messlatte, an die alle gleichermaßen angelegt werden kann. Es ist wie bei diesen Tieren hier vorne. Die Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und es gibt wahrscheinlich nichts Ungerechteres als die Gleichbehandlung von ungleichen Persönlichkeiten. Nun, im Fußball, dann sagt man, der Schiedsrichter, der muss fair pfeifen. Also er muss irgendwie alle Spieler, 22, die auf dem Platz sind, gleichermaßen behandeln. Und wenn der eine grob einsteigt und kriegt eine gelbe Karte, muss der andere dafür genau gleichermaßen ebenfalls bestraft werden. Er kann sich keine Zeit nehmen, die einzelnen Hintergründe zu analysieren, warum der eine Spieler jetzt gerade so aggressiv drauf war und der andere so aggressiv drauf war. Hat der vielleicht was mit der Beziehung zu tun daheim oder mit den Kindern oder mit dem Frust oder sonst irgendwas. Er muss alle gleich behandeln. Bei dieser Übung der Tiere muss man sagen, es gibt nichts Ungerechteres als die Gleichbehandlung ungleicher Menschen. Alle sollen sie auf denselben Baum die gleiche Übung machen. Die Lösung geht nicht, ja? Die gleiche Aufgabe, die gleiche Herausforderung an unterschiedliche Menschen oder in diesem Fall Tiere und es funktioniert schon nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wenn wir in einer partnerschaftlichen Konstellation sind, herauszukriegen, wie der andere drauf ist. was ihn als Persönlichkeit ausmacht und kennzeichnet, um ihm auch angemessen begegnen zu können. Sonst funktioniert das nicht. Ich werde heute den Schwerpunkt legen auf die Partnerschaft in einer Beziehung, also von Mann und Frau. Aber Sie können das durchaus anwenden und kompatibel machen für Ihre ganz persönliche Lebenssituation. Es ist nicht darauf beschränkt. Was ich Ihnen vorstelle, dieses Persönlichkeitsmodell, ist sehr flexibel einsetzbar. Das wird zum Beispiel bei Mitarbeiter-Team-Trainings angewandt, bei Firmen wie Tchibo oder Mercedes-Benz AG. Also ganz, ganz unabhängig davon, welche Situation wir vor uns haben, kann dieses System adaptiert, also angepasst werden. Und jetzt haben Sie Ihre Situation, ob Sie jetzt nur als Ehepartner hier sind oder mit den Kindern umgehen wollen oder an Ihrem Arbeitsplatz in bestimmte partnerschaftliche Beziehungen gestellt sind oder ob Sie ganz einfach nur Ihre Menschenkenntnis verbessern wollen, weil Sie besser verstehen wollen, wie die Menschen, Ihre Gesprächspartner vielleicht, Ihre Nachbarn oder die Menschen, mit denen Sie sonst zu tun haben, irgendwo drauf sind. Ganz unabhängig davon, ich werde heute den Schwerpunkt auf Ehe und Partnerschaft legen, aber seien Sie damit nicht irgendwie beeinträchtigt oder fühlen Sie sich unwohl. Nehmen Sie einfach Ihre spezielle Situation und das passt dann wieder auch zu 100%. Hier Mann und Frau sind unterschiedlich und das ist schon mal eine riesige Herausforderung. Überhaupt, die Unterschiedlichkeit der einzelnen Menschen macht unser Zusammenleben immer wieder spannend und manchmal auch hochkompliziert. Es gibt immer wieder Konflikte. Ich möchte das kurz erklären, wie das in den meisten Situationen auch denn zu Konflikten kommen kann. Da steht zunächst einmal ganz am Anfang die Einzigartigkeit meiner Person. Damit kann ja jeder mal noch zufrieden sein, okay? Ich bin einzigartig, ein wunderbarer Satz. Aber wenn ich das für mich beanspruchen darf, gilt es genauso auch für meine geliebte Gattin Andrea. Auch sie kann sagen, ich bin einzigartig und jetzt stehen wir auf einmal als zwei einzigartige Menschen am gleichen Platz. Tjo. Und wer hat nun recht? Und wer setzt sich durch? Wer hat das Sagen? Und wer gibt die Richtung an, wenn es um ganz normale Kleinigkeiten geht? Zum Beispiel, wohin mit den Socken? Schließen wir die Tür ab oder lassen wir sie auf? Also die Tür zur Garage. Winzigkeiten. Schalten wir das Licht aus, auch wenn wir nur kurz mal in die Küche gehen, um irgendwas zu holen, oder lassen wir das Licht brennen? Unterschiedliche Persönlichkeiten kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also mich kratzt das total wenig, wenn die Garagentür nicht abgeschlossen ist. Es ist für mich überhaupt kein Problem. Ich fühle mich trotzdem sicher und geborgen. Wenn ich aus dem Haus bin, es gibt keine Stunde wahrscheinlich, die vergeht, dass Andrea nicht runtergeht und sofort die Garagentür, also die innere natürlich, ja, absperrt. Es könnte ja jemand reinkommen und sie klauen. Gut, ich sage, okay, arrangieren wir uns auch noch miteinander. Aber die ist eine andere Persönlichkeit und damit kommt sie zu anderen Schlussfolgerungen. So, ich kann das zunächst mal nicht verstehen. Warum sie so ist, warum sie so ängstlich ist, also wir wohnen in Sitzenkirch, ja. Wer will denn in Sitzenkirch irgendjemanden holen, ja? Also, es gab's wohl noch nie, ja. Also ich kann's nicht verstehen unmittelbar. Okay. Und dann kommt es auf einmal zu gewissen Spannungen. Ja, also wenn ich nicht da bin, dann kann sie abschließen, solange sie will. Das macht mir dann auch nichts aus. Nur, wenn ich da bin und abends mit dem Auto in die Garage reinfahre und von innen von der Garage in die Wohnung will und die Tür ist abgeschlossen, das nervt mich dann wiederum. Ja? Dann muss ich nämlich von außen ans Außenrum gehen und dann, also gut, es gibt Spannungen. Wir klären das natürlich dann am gleichen Abend noch und wir kriegen das in aller Regel auch dann auch richtig, richtig gut gelöst. Aber so entstehen Konflikte. Nächste Konsequenz, wir haben ein Missverständnis. Also im wörtlichen Sinn, wir missverstehen uns. Mich nervt, dass sie es aus diesem Sicherheitsbedürfnis heraus von Ihnen abschließt. Sie nervt, dass ich dann die Tür immer offen lasse. Das könnte ja jemand klauen. Und dann bin ich der Gelackmeierte, wenn ich dann mittags immer selber kochen muss. Aber die nächste Stufe ist dann, dass aufgrund von diesem Missverstehen manchmal Misstrauen wächst. beabsichtigt diese Person jetzt mit mir? Ist da irgendwas im Busch, was ich nicht weiß, wo sie mir vielleicht sogar Misstrauen entgegenbringt, schon was dahinter denkt? Also ich denke, was sie dahinter denken könnte. Und das Nächste, es kommt dann manchmal sogar zu einer Ablehnung. Dieser eine einzige Punkt in der Verschiedenartigkeit der Persönlichkeit führt dazu, dass ich völlig auf diesen einen Punkt fixiert bin. Es nervt mich dann immer, wenn ich sie allein schon sehe, weil ich weiß, da ist sie nicht so wie ich. Und wenn Sie verheiratet sind oder schon lange mit Ihrem Partner zusammen sind, kennen Sie das wahrscheinlich, dass man am Anfang ja total verliebt war, total auf Wolke 7, und dann im Laufe der Zeit kommen dann so bestimmte Punkte, die so fast magisch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das nervt einen dann. Kommt zur Ablehnung. Und dann, die nächste Stufe ist dann, es kommt dann zu einem offenen Konflikt, wo dann nicht klar ist, wie geht der Konflikt aus? Raufen wir uns zusammen oder müssen wir auseinander, wollen wir auseinander, wir wollen es nicht mehr auf Dauer so aushalten. Nur eine Kleinigkeit kann der Auslöser sein, aber so schnell wir darauf fixiert sind, so schnell kann auch eine Beziehung dadurch kaputt gehen. Die andere Möglichkeit ist die, und darauf möchte ich Sie heute Vormittag rausführen. Man kann, wenn die Spannung aufkommt, auch Verständnis entwickeln. Ich versuche, diese andere Person zu verstehen. Was steckt in ihrer Persönlichkeit drin? Sie ist ja auch eine von diesen 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Ich will sie kennenlernen. Auch in dieser Seite, was das Thema Sicherheit anbelangt. Ich frage nach. Das Nächste. Wenn dieses Verständnis auf einmal vorhanden ist, also dieser andere Blickwinkel, wächst wieder Vertrauen. Ich muss nicht dahinter interpretieren, was sein könnte. Und dann wächst auch die Annahme. Ich kann sie wertschätzen, auch in diesem Bedürfnis Sicherheit. Denn sie denkt ja, wenn sie abschließt, nur an mich, weil sie genau weiß, ich wäre ohne sie ja völlig aufgeschmissen in dieser Welt.
Denke ich es mal.
Ja, also ich kann mir jetzt nichts anderes vorstellen. Ja. Ich fühle mich daher also von ihr völlig angenommen. Und das Nächste, anstelle eines Konflikts, der dann so vor sich hinschwelt, kommt auf einmal eine Bereicherung an den Tag. Weil sie eben anders ist als ich, bereichert sie mein Leben. Wir ergänzen uns in einer guten Art und Weise. Das ist das Konfliktverständnis. Deswegen habe ich jetzt für diesen Vortrag verschiedene Ziele formuliert und ich hoffe, dass wir sie auch erreichen können in den nächsten 45 Minuten, die uns noch bleiben. Ich möchte gerne, dass wir lernen, ein größeres Verständnis füreinander aufzubringen. Eine Sprache, einen Schlüssel zu finden, um andere Personen besser verstehen zu können. Eben in ihrer Unterschiedlichkeit, mit denen sie ihnen begegnet. Daraus soll dann wachsen eine effektivere und auch eine bessere Kommunikation. Eine Kommunikation, die auf Verständnis beruht und nicht auf Ablehnung oder Misstrauen. Daraus dann können positivere Beziehungen erwachsen, weil ich die andere Persönlichkeit eben in ihrer Verschiedenartigkeit wertschätzen möchte und sagen möchte, du bist ein Unikat und ich bin glücklich mit dir. Und wir können auf diese Art und Weise auch lernen, Konflikte zu lösen, um dann gemeinsame Ziele erreichen zu können. Wenn wir eine Sprache gefunden haben, ganz sachlich, ohne eine Person zu verletzen, ohne sie als Person auch fertig zu machen oder zu diskreditieren, Missverständnisse in einem frühen Stadium bereits ausräumen zu können. Ich möchte, dass wir gemeinsam lernen, dass wir uns gegenseitig ergänzen und zusammenwirken. Wie so bei dieser Baustelle hier, da basteln diese Mitarbeiter an einem Ich und gehen da völlig unterschiedlich mit um, gehen unterschiedlich ran an diese Aufgabe, aber auf einmal ergänzen sie sich. Wie lange dauert das noch? Er ist so ein dominanter Typ, dem es nie schnell genug gehen kann. Die Frau sagt, pack doch mit an. Sie ist sehr initiativ, sehr menschenorientiert, teamorientiert. Eins nach dem anderen sagt der Stetige ganz unten rechts und der Gewissenhafte auf der linken unteren Seite sagt, Hauptsache, es ist gut gemacht und arbeitet gerade mit seiner Wasserwaage. Wir ergänzen uns gegenseitig. Und ich wünsche mir, dass unsere Familien, unsere Teamsituationen am Arbeitsplatz oder die nachbarschaftlichen Beziehungen, die Ehebeziehungen auf diese Teamarbeit, auf die gegenseitige Ergänzung angelegt werden. Nächste Folie. Dass wir mehr sind als nur eine Gruppe von zwei Menschen, die jetzt nebeneinander die Tapete weißeln, versteht sich das Team vielmehr als eine perfekte Ergänzung, wo wir Sachen erreichen können, die einer allein, auch die Summe von Zweien, nicht erreichen könnte. Wir sind was ganz Neues. Wir sind eben wir. Ein starkes Team, dass wir uns gegenseitig ergänzen können, unsere Schwächen durch die Stärken der anderen Personen ausgleichen können. Wir multiplizieren uns praktisch in den Möglichkeiten. Und dazu braucht es einen anderen Blickwinkel. Ein kurzes Beispiel, kleine Spielerei auf der nächsten Folie. Was können Sie auf dieser Folie erkennen? Beschreiben Sie das einfach mal so in den Raum rein. Was sehen Sie auf diesem Bild, in diesem Porträt? Einen Mann höre ich da. Ja, ein Pärchen. Rebecca sieht ein Pärchen.
Ein bärtiger Greis.
Ein bärtiger Greis. Aha. Also das sind Blätter. Ja, das ist also Weinlaub. Genau, das ist die Darstellung des griechischen Gottes Bacchus, der Gott des Weines. Ja, bärtig. Passt also wunderbar zur Jahreszeit, wenn es um Weinlese geht, um neuen Wein und so. Aber dieses Pärchen, was die Rebecca sieht, können das alle sehen tatsächlich? Ja, das nächste Bild löst es nämlich auf. Okay. Nochmal schnell zurück. Okay. Noch einmal vor. Okay, Sie haben es gemerkt. Es waren Aha-Erlebnisse. Sie können es, wenn Sie es nicht geschafft haben, nachher nochmal eine Ausführlichkeit machen am Ende. Aber so geht es uns meistens. Ja, wir sehen auf den ersten Blick irgendwas und übersehen, dass oft was tiefer dahinter steckt. Sie haben jetzt bei sich solche wunderschönen Kastanien, also stacheligen Kastanien. Nee, was sind das? Fruchthüllen. Das sind, glaube ich, keine Kastanien, aber so etwas Ähnliches auf jeden Fall. Richtig stacheliges Zeug. Vielleicht sehen Sie Ihren Partner jetzt am Arbeitsplatz oder daheim in der Familie genauso. Richtig stacheliger Typ. Schwierig, ja? Also das tut schon weh beim Anfassen. Aber in diesen Hüllen drin enthalten sind dann auch solche Früchte. Wunderschön glänzend, in diesem Fall jetzt eine Kastanie. Was sehe ich jetzt in dem anderen? Es braucht, um den anderen verstehen zu können, einen Blickwechsel, um mehr zu sehen als vorher. Es ist die gleiche Persönlichkeit, aber ich kann die mit unterschiedlichen Augen betrachten. Voller Verständnis oder voller Missverständnis? Voller Vertrauen oder voller Misstrauen? Die gleiche Person, nur mit unterschiedlichen Augen. Und ich möchte versuchen, Ihnen da eine Hilfe zu geben, um mit anderen Augen wahrzunehmen. Diese Versuche, die Menschen besser verstehen zu können, die sind schon uralt. Also schon die alten Griechen haben versucht, den Menschen irgendwo transparenter zu machen, zu zeigen, was im Menschen vorgeht. Die haben dann ein Modell entwickelt mit den vier verschiedenen Temperamenten. Die sprechen dann, je nach den Körperflüssigkeiten, die sie als Grundlage dieser Bezeichnung gewählt haben, von einem Choleriker, ein menschenfeindlicher, aufbrausender Typ, der so richtig draufhauen kann, oder von einem Sanguiniker, so durchgeknallt, so ein bisschen flippig, oder von einem Phlegmatiker, der total zurückgezogen, in sich selber ruhend leben kann, oder von einem Melancholiker, nach diesem griechischen Wort für die schwarze Galle. Also sie versuchen praktisch, die Körperenergien irgendwo transparent zu machen mit dieser Vierteilung. Die nächste Möglichkeit, die ist dann später entstanden von Fritz Riemann, eine Typologie, die auf einem krankhaften Extrem aufgebaut hat. Der bezeichnet die Menschen links oben zum Beispiel als schizoide Typen. Also die nur noch ein Ziel vor Augen haben und dieses Ziel erreichen um jeden Preis. Da gibt's keine Widerstände, kein Mensch kann sich ihnen in den Weg stellen, sie sind 100% zielorientiert. Das krankhafte Extrem wurde dann allmählich auch gewählt, um die Tendenzen
aufzuzeigen in einem bestimmten Maß. Dann die hysterischen Menschen, die zwanghaften und die depressiven Menschen, ausgehend immer vom krankhaften Bild. Wir werden heute ein anderes Modell haben, aber was ebenfalls auf dieser Vierteilung beruht, das DISG-Modell, das steht für dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft, jeweils die Anfangsbuchstaben. Da liegt folgendes System zugrunde. Auf dieser horizontalen Ebene haben Sie festgestellt, es gibt Menschen, die sind mehr aufgabenorientiert, also eher sachlich gepolt. Und andere sind dagegen eher menschenorientiert, also eher auf Personen bezogen und fühlen sich auch unter Menschen unwahrscheinlich wohl. Ich persönlich, für meine Person, bin eher aufgabenorientiert. Also es macht mir überhaupt nichts aus, irgendwelche Aufgaben abzuarbeiten, Aufgaben zu erfüllen oder stundenlang mich schwierigen Herausforderungen zu stellen, dass die irgendwo erledigt werden können. Aufgaben sind für mich das, was mir am ehesten entgegenkommt. Andere dagegen sind mehr personenorientiert. Da können sich die Aufgaben im Büro stapeln oder auf dem Schreibtisch stapeln. Das ist für sie überhaupt kein Ding. Hauptsache, sie können mit den Menschen zu tun haben, mit Menschen Gespräche führen, gemeinsam Ideen entwickeln, Pläne spinnen und schmieden. Immer auf die Menschen, auf dieser horizontalen Ebene. Und da zwischendrin liegt irgendwo ihr persönliches Leben, ihre persönlichen Vorlieben. Man kann ja auch von den Energiefaktoren sprechen. Ich als Person, als aufgabenorientierter Mensch, fühle mich wohl und kann dabei auch Energie rausziehen, wenn ich Aufgaben erledige. Es macht Spaß. Ich kann auch mit Menschen umgehen. Sonst könnte ich nicht Pastor sein. Aber es strengt mich mehr an. Es fordert mich mehr heraus. Aufgaben geht stundenlang ohne irgendein Erschöpfungszeichen. Mit Menschen zu tun zu haben, dagegen fordert Energie. Das andere gibt Energie. Auf dieser vertikalen Ebene ist festzustellen, dass manche Menschen sehr extrovertiert sind. Die gehen aus sich heraus und wenn die irgendwelche Herausforderungen haben, die packen die auch frontal an. Die sehen was und sagen, boah, das geht jetzt los. Die aufgabenorientierten Extrovertierten sagen, jawohl, wir müssen das Ziel erreichen. Das ist wie ein Wettbewerb. Wir müssen das packen. Die personenorientierten, menschenorientierten Extrovertierten sagen, miteinander packen wir das an. Los, wir stimmen ab und ich habe schon eine Idee, wie wir es hinkriegen können. Alle mal mit anpacken. Weil sie menschenorientiert sind. Denn die anderen sind introvertierter Art. Also sie sind eher zurückhaltend, abwartend und zögerlich. Die menschenorientierten, introvertierten, die sagen, erstmal im kleinen Kreis, jetzt müssen wir mal durchdenken. Wie siehst du das Ganze? Also für mich wirkt das noch ein bisschen komisch. Lass uns mal erst ausprobieren. Und der aufgabenorientierte, defensive oder introvertierte würde sagen, das muss ich mir erst mal überlegen. Ich setze mich jetzt erstmal hin und mache mir einen Plan. Ich mache eine Liste pro und contra. Und dann unten wird es ausgewertet, die einzelnen Punkte noch gewichtet. Und dann kommt unten raus, für pro sprechen 35 Punkte und für contra sprechen 34 Punkte. Also wir machen pro. Für sich, aber abwartend. Dieses Modell liegt also nun dem Folgenden immer zugrunde. Wir können das mit einer anderen Folie noch deutlich machen. DISG sind vier unterschiedliche Persönlichkeitsfaktoren, die unser Verhalten beschreiben. Wir beschränken uns heute Morgen nur auf das wahrnehmbare Verhalten und gehen nicht so sehr in die Tiefe, um rauszuarbeiten, woher das Verhalten rührt. Das Gute dabei ist auch, unser Verhalten können wir ohne Probleme auch verändern und anpassen. Also wenn Sie merken, in Ihrer Partnerschaft, jetzt egal auf welcher Ebene die beruht, gibt es irgendwo Probleme oder Sand im Getriebe, kann man das durch eine Veränderung des Verhaltens problemlos auch abstellen. Da muss man gar nicht groß irgendwelche Therapien oder Schulungen durchführen. Das geht relativ problemlos. Wenn man das weiß, den anderen Blick dafür hat, kann man sich dann auch in eine neue Situation sehr gut hineinfügen. Nächste Folie. Das sind jetzt zwei Beispiele. Man kann also den Anteil von den jeweiligen Ausprägungen der Persönlichkeit in so ein kleines System einzeichnen, in eine Grafik. Dieser Grüne hier zum Beispiel hat sehr, sehr viel Anteile an diesem dominanten Teil, Also dominant heißt, er ist aufgabenorientiert und offensiv. Ich pack das an. Er hat dann relativ gleich Anteile von angewissenhaft, also aufgabenorientiert, aber defensiv, zurückhaltend und initiativ, personenorientiert und offensiv, aber er hat so gut wie nichts von dem stetigen Anteil. Der Rote dagegen ist ganz extrem stark stetig ausgeprägt, also Menschen zurückhaltend, treu und Beziehung pflegen, das ist für ihn das Ein und Alles. Jetzt könnten die beiden sagen, okay, wir passen nicht zusammen, wir müssen das Team irgendwie anders aufteilen. Die könnten aber auch sagen, Moment mal, wenn du so stark bist in diesem dominanten Teil und ich stark im stetigen Teil, ja, wir könnten das doch gerade zusammentun und uns gegenseitig ergänzen. Denn jetzt verstehe ich ja, wie du tickst. Ich habe das jetzt kapiert und ich sehe dich jetzt mit anderen Augen. Lass uns mal darüber reden, welche Aufgaben, welche Aspekte unseres Teams, unserer Partnerschaft, wie am besten aufzuteilen sind, dass wir uns bestmöglich auch miteinander ergänzen können. Das steckt also hier zugrunde. Nächste Folie. Wir gucken uns mal erst den Dominanten ein bisschen näher an. Also derjenige, der sagt, okay, ich bin aufgabenorientiert, ich weiß, was ich will und ich pack das auch offensiv. Extrovertiert geht der jetzt an seine Aufgaben heran. Der kann also praktisch hier jemand mit der Tür ins Haus fallen. Er sieht ein Hindernis und er packt das auch frontal an und kann da auch durchaus wie so eine Dampfwalze über Probleme und auch über Menschen hinweggehen. Ja, wir könnten sagen, okay, also er würde von sich sagen, ich bin sehr zielstrebig. Ich weiß, was ich will. Ich bin sehr selbstbewusst. Wenn jetzt jemand mit dem zusammenarbeitet oder mit dem verheiratet ist, könnte er sagen, oh, der sagt zwar als zielstrebig, selbstbewusst und weiß, was er will, aber ich erlebe den als ein arrogantes Wesen, der über Leichen geht, der nicht zuhören kann und der keine Meinung neben sich duldet. Wie kann man das bloß aushalten? Ja, der eine sieht die Kastanie und der andere sieht die Schale, das Stachelige. Es geht darum, den Blick zu verändern. Nächstes Bild. Dieser Dominante, er liebt es, Sport zu treiben und zwar richtig extensiv, also bis an die Grenzen zu gehen. Und das ganze Leben versteht er so. Für ihn ist das Leben quasi wie ein Wettkampf. Immer das Beste geben, immer zum Anschlag, immer bis an die Grenzen gehen und immer gewinnen. Der ist unwahrscheinlich wettbewerbsorientiert. Also er liebt geradezu Konkurrenzsituationen, weil die ihm die Gelegenheit geben, endlich mal zu zeigen, was in ihm drinsteckt. Andere zu übertrumpfen. Also Sport ist nicht nur Hobby, sondern eine Lebenseinstellung für einen dominanten Menschen. Im nächsten Bild kommen aber auch dann wunderschöne Vorzüge. Dieser Dominante ist sehr gerne der Held, der Ritter, der Drachentöter, der sich also auch schützend vor sein Team stellt, vor seinen Partner stellt und sagt, hey, schön, dass es dich gibt, endlich habe ich jemanden zum Beschützen. Du bist mir ein lieber Mensch, ja, du brauchst mich, deswegen bin ich gern an deiner Seite. Gucken wir uns mal diesen Typen ein bisschen näher an, was da in dem alles drinsteckt und vielleicht entdecken Sie gewisse Anteile dieser Persönlichkeit auch bei sich selber, vielleicht nicht 100%, aber doch zu einem stärker hervorstechenden Persönlichkeitsmerkmal. Zunächst einmal, was ist denn das Ziel von einem dominanten Menschen, der also aufgabenorientiert und offensiv oder extrovertiert ist, außer dass er ein starkes Selbstbewusstsein hat, sehr ergebnisorientiert ist und durch seine Direktheit dann immer wieder von sich reden macht. Das Ziel von diesem Menschen ist, er möchte formen. Er möchte Gestalt geben. Also er will aktiv die Welt gestalten. Das ist sein großes Motiv. Er sieht Möglichkeiten bei sich. Er sieht die Energie, er sieht die Ideen und jetzt will er es anpacken. Er will gerade nicht einfach nur da sitzen und beobachten. Er ist aktiv und engagiert. Er will Widerstände überwinden. Denn genau dafür sind sie da. Für ihn sind Widerstände nicht mehr als für einen Hürdensprinter die Hürden. Drüber weg. Nicht überlegen erst, oh, wer baut da solche blöden Dinger hin auf meine Tartanbahn? Das sieht darin den sportlichen Reiz. Ich habe endlich mal was, um auch drüber wegzugehen. So lebt er sein Leben. Ergebnisse erzielen und Widerstände überwinden. Wenn wir uns dagegen seine Grundangst mal vor Augen führen, können wir ihn sehr, sehr gut verstehen, was eigentlich tief drin in ihm verborgen ist und an unbewussten Grundlagen für sein Engagement zu finden ist. Die Grundangst ist die, dass er bezwungen werden könnte. Das ist für ihn die größte Lebensniederlage überhaupt, dass er bei einem Problem strauchelt, dass er verliert. Wenn er einen Wettbewerb verliert, ist es quasi so, als ob er das Gesicht verliert, als ob er als Mensch auf einmal der Verlierer ist, der bezwungen worden ist. Das raubt ihm sein Selbstbewusstsein, das raubt ihm seinen Selbstwert. Und deswegen hängt er sich so ins Zeug, weil er das unter keinen Umständen aushalten kann, bezwungen zu werden. Verlieren, das ist das Wort. Dieses Wort will er schon gar nicht mal in den Mund nehmen. Und deswegen hat er als Grundbedürfnis, was er in seine Partnerschaft mit hineinbringt, die Unabhängigkeit. Er will sich von niemandem abhängig machen, weil er allein derjenige ist, auf den er sich verlassen kann. Er ist zielstrebig, er ist ergebnisorientiert und er weiß, was er kann. Deswegen mit anderen Teams, in Teams zu arbeiten, funktioniert oftmals nur, wenn er das Sagen hat, Chef sein kann. Dann kann er nämlich den anderen sagen, mach du das mal so und dann funktioniert das. Aber er möchte persönlich in der Unabhängigkeit leben. Seine Motivation für sein Verhalten ist nun, sich behaupten zu können, sich messen zu können. Das will er, auch in einer Partnerschaft. Er will einfach den Sieg davontragen. Welche Stärken bringt er ein in eine Partnerschaft? Die nächste Folie bringt es auf einen Blick mal zu erkennen. Der dominante Mensch, also der aufgabenorientierte und offensive, extrovertierte, der hält die Fäden in einer Partnerschaft fest in der Hand. Ob das an ihrem Arbeitsplatz ist, dieser dominante Kollege, er weiß einfach, wie es geht. Und er lässt da auch nicht freiwillig irgendwas los von seinen Kompetenzen und von den Dingen, die er sich selber schon angeeignet hat. Aber genauso in ihrer Partnerschaft im privaten Leben. Der Dominante hat gern die Fäden in der Hand. Er hat gern das Sagen, ist zielorientiert. Er weiß auch, wo es am besten hingeht und wie man am schnellsten dorthin gelangen kann. Er ist motiviert, immer zum Handeln. Da muss immer was gehen bei dem. Immer irgendwelche Rädchen am Laufen sein. Er ist gut organisiert, hat immer die richtige Antwort. Lösungsorientiert. Wenn irgendein Problem auftritt, er wird sofort versuchen, dieses Problem zu lösen. Und wenn es darum geht, den Rechtsanwalt anzurufen, das schaffen wir jetzt. Wie kann der sich das bloß erlauben, uns da in irgendeiner Weise Schaden zuzufügen oder den Grenzstein zu verrücken oder sonst irgendwas. Er schreitet schnell zur Tat, überlegt manchmal erst hinterher, ob die Wahl der Waffen dem Problem angemessen war. Man hätte es vielleicht auch friedlicher lösen können. Mit einem einfachen, netten Gespräch, ohne gleich mit der Polizei oder dem Rechtsanwalt zu drohen. Das ist ein großes Problem eigentlich, dass er sich zu spät Gedanken macht. Seine Engpässe liegen entsprechend ganz nah beieinander. Er ist zu häufig zu bestimmend. Er nimmt die anderen manchmal gar nicht mehr wahr. Dass es die auch noch gibt. Für ihn ist das Lösen eines Problems so im Vordergrund, dass er die anderen, die mit dem Problem ebenfalls betroffen sind, schon gar nicht mehr im Blick hat. Da ist er wie so in so einem Tunnelblick drin, nur noch Problemlösung. Die anderen, die fallen da gar nicht mehr auf, nehmen sich daher oftmals zu wenig Zeit für menschliche Kontakte, zum Beispiel für die Familie. Da reicht es ihm, wenn die Familie funktioniert. Wenn es da gerade kein Problem gibt, das heißt für ihn, ich habe alle Probleme gelöst. Es läuft ja daheim, der Laden. Lass ich am besten also laufen und binde mich den schweren Fällen zu. Euro-Krise. Griechenland. Oder was weiß ich. Und die daheim, die laufen manchmal nebenher. Sind denn nur Menschen? Und außerdem funktionieren die ja. Kinder, dass da kaum zur Ruhe kommen. Weil er eben immer neue Ziele sieht, steckt das die Kinder an. Jetzt müsst ihr doch was machen aus eurem Leben. Leute, einfach nur Schule. Nach 6 Stunden bist du fertig. Okay, Hausaufgaben, nochmal 2 Stunden. Aber danach das Leben. Jetzt geh doch mal in den Sportverein und in den Musikverein und mach doch mal Leichtathletik und Ausgleich und immer was los. Er neigt dazu, andere Menschen zu benutzen. Weil er eben immer Ziele vor Augen hat, möchte er, dass die anderen ihm helfen, diese Ziele zu erreichen. Da kann er ganz schön einteilen. Delegieren. Dass es noch besser funktioniert und diese Ziele noch schneller erreicht werden können. Wie es den Menschen geht, das kommt da gar nicht mehr so vor. Er sieht Ziele. Und bei den Menschen tut er sich schwer. Das heißt nicht, dass der immer ein arrogantes Ekel ist, aber es strengt ihn an, die Menschen zu berücksichtigen. Dieser Mensch neigt zu Workaholismus, weil Work, also Arbeit, für ihn einfach eine Form ist, sich selber bestätigen zu können. Ich kann was und das schaffen wir auch noch. Da kommt sehr viel an Anerkennung rüber, was ihm daheim im vertrauten Umfeld weniger passiert. Tipps zur persönlichen Weiterentwicklung, auch für dominante Leute, wenn sie diese Punkte in sich selber entdeckt haben, kommt ihnen vielleicht auch der manch einer dieser Punkte doch zur Weiterentwicklung entgegen. Versuchen Sie nicht zu kontrollieren. Gerade wenn es um Partnerschaft geht, sitzen Sie doch im selben Boot. Es macht doch keinen Sinn, der geliebten Ehefrau vorzuschreiben, wie sie die Spülmaschine einräumen soll. Dann soll sie es doch machen, wie sie möchte. Oder ihrem geliebten Ehemann vorzuschreiben, wie er das Auto waschen soll, erst innen oder erst außen. Lass ihn doch selber machen. Ob das jetzt nun effektiv war, ist doch völlig egal. Kontrollieren Sie ihn bitte nicht. Lassen Sie ihn einfach sein Ding machen. Vielleicht können Sie einen guten Tipp mal in einem guten Moment fallen lassen. Und wenn nicht, mach's auch nicht. Ja? Aber bitte hören Sie auf zu kontrollieren. Das macht den anderen fertig. Investieren Sie, die nächste Weiterentwicklungsmöglichkeit, investieren Sie mehr Energie in Menschen, in Beziehungen. Gerade weil Sie von Natur aus nicht so viel Stärken in dieser Beziehung mitbringen, investieren Sie mehr da rein. Verringern Sie die Drehzahl. Machen Sie mal einen Tick langsamer. Lassen Sie die anderen mitkommen. Gibt noch mehr. Also interessant. Also übrigens, Sie kriegen alle am Ende das Manuskript, wo noch viele, viele andere Punkte mit draufstehen. Also Sie brauchen da keinen Stress haben, irgendwas zu versäumen, wenn ich hier vorne manche Punkte übergehe, einfach nur, um die Zeit im Blick zu haben. Sie kriegen alles schriftlich mit. Also überhaupt kein Ding. Der Umgang mit Geld könnte interessant sein, weil es doch in Ihrer Familie oder an Ihrem Platz immer wieder auch mit Geld zu tun hat. Was verbindet ein dominanter Mensch mit dem Thema Geld? Für ihn ist Geld eine Machtquelle. Für ihn dient Geld dazu, Ziele zu erreichen, Widerstände zu überwinden. Also ein Instrument, das man einsetzt, um voranzukommen, was ihm einen Vorsprung gegenüber Konkurrenten gibt. Für andere, für die Gewissenhaften zum Beispiel oder für die Stetigen noch mehr ausgeprägt, ist Geld nur für die Sicherheit da. Der Notgroschen, wenn es mal klemmt, der Dominante würde sagen, boah, es muss ausgeben, da gibt es dieses und jenes Projekt. Und der Stetige sagt, du raubst mir meine Sicherheit, das Konto leert sich. Und schon auf einmal gibt es hier ganz schön Missverständnisse und zoff. Es ist gut, sich von zwei Seiten zu treffen, wenn Sie in einer Konstellation mit einem dominanten Partner sind. Ich mache 2 Folien weiter. Leonie, vielen Dank für deine Flexibilität. Und noch eine? Ah, nee, die haben wir. Ja, okay. Wie können Sie sich da gegenseitig entgegenkommen? Für den Dominanten ist es wichtig, seinen Partner zu suchen und auf ihn sich zu bewegen. Das kann er. Er kann sein Verhalten anpassen. Und für den anderen ist es wichtig zu zeigen, ich schätze dich in deiner dominanten Art. Du bist für mich eine Ergänzung. Also der Blickwinkel verändert sich. Und da kann man zum Beispiel so ausdrücken, dass der Partner sagt zum Dominanten, ich schätze dein Selbstbewusstsein. Ich finde das richtig gut. Das tut auch mir gut, dass du hier so selbstbewusst vorangehen kannst. Oder ich mag diese direkte Art von dir. Bei dir weiß ich, wo ich dran bin. Oder ich finde es gut, dass du den Überblick behältst. Oder ich bin beruhigt, dass du so zielorientiert bist, weil ich weiß, dass es uns in der Zukunft gut gehen wird. Das sind solche Sätze, mit denen Sie den Partner in dieser dominanten Art ausdrücken können, dass Sie ihn wertschätzen. Er wiederum geht auf die anderen, auf den anderen Partner zu und sagt, zum Glück bist du anders als ich. Gucken wir uns mal den zweiten an, den Initiativen. Das sind Leute, die sind sehr personenorientiert und offensiv, extrovertiert. Also Leute, die sind Feuer und Flamme, die sind schnell anzuzünden und die brennen auch gleich lichterloh für irgendein Thema, für irgendeine Aktion oder Kampagne oder was auch immer, schnell begeistert und stecken auch gleich andere an, weil sie so unendlich motiviert sind. Zu Hause in der Familie verstehen sie sich so wie ein Zirkusdirektor, der ständig alle Bälle in der Luft hält, alles läuft hier und alle passen zusammen und es ist richtig gute Stimmung. Das sind die Stimmungskanonen in den Familien, weil hier immer was am Laufen ist. Und das Leben ist für sie so wie auf dem Parkett miteinander zu zweit. Nächstes Bild, wir tanzen uns durchs Leben hindurch. Das ist unser Leben. Hauptsache Spaß dabei. Das Ziel von den initiativen Leuten, was sie beabsichtigen durch ihr Leben, ist das Umfeld zu formen durch andere Menschen. Die sind menschenorientiert. Die möchten also miteinander, gemeinsam, mit viel Spaß und mit viel guter Laune irgendwas erreichen. Also nie allein, nie mit dem Kopf durch die Wand wie der Dominante, sondern immer mit den anderen, immer als Team, als Interessensgemeinschaft. Die Grundangst, und damit können wir sie auch in der Tiefe sehr gut verstehen, die Grundangst ihres Lebens liegt darin, dass sie benachteiligt werden. Dass sie nicht mehr anerkannt sind. Dass man sie nicht mehr braucht. Die sind so stark menschenbezogen, wenn sie den Eindruck haben, ich werde übergangen, dann fallen die in sich zusammen. Die gehen regelrecht kaputt. Wenn sie nicht mehr gebraucht werden, benachteiligt sind. Das ist die tiefste Triebfeder ihres Lebens. Und das zieht sich wie ein roter Faden auch durch das ganze Verhalten durch, was sie in einer Partnerschaft an den Tag legen. Sie können das nicht ab. Und deswegen versuchen sie auch durch gute Stimmung, das gar nicht so weit kommen zu lassen. Sie möchten sich praktisch unverzichtbar machen, weil sie selber so viel kriegen. An Anerkennung, an Zuwendung. Das Grundbedürfnis von ihnen ist es, akzeptiert zu sein. Als Mensch wertgeschätzt zu werden. Sie ziehen aus einem Lob, aus anerkennenden Sätzen so viel an Motivation und Bestätigung, dass die am stärksten leiden, wenn das mal ausbleibt. Sie können damit kaum mehr umgehen, weil sie als ganze Person sich dadurch in Frage gestellt oder sogar abgelehnt sehen. Die Motivation, die sie prägt und die sie mitbringen, ist darin, dass sie Spaß haben möchten, dass sie andere verstehen möchten und dass sie mit Menschen zu tun haben wollen. Das ist ihr Leben. Menschen hinten, Menschen vorne. Sie haben 7 Milliarden Möglichkeiten, also eine weniger, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und das möchten sie ausreizen, so viel wie möglich kennenlernen. Sie haben in Facebook 10.000 Kontakte. Freunde natürlich, Freunde. Wir haben nur einmal gesprochen, aber Freund. Genial. Also ganz starke Stärke hier dabei. Stärken in der Partnerschaft, die sind unwahrscheinlich beliebt. Auch bei den Freunden der Kinder. Also manchmal hat man den Eindruck, die kommen nur wegen der Initiative Mama zum Kindergeburtstag. Weil da so ein Spaß ist und so eine gute Laune bei diesem Fest. Aber die Mama bringt es einfach. So initiativ, da ist der Bär am Steppen. Also dass man dem Kind noch ein Geschenk mitbringt, ist nicht super. Ja, aber der Spaß macht es einfach aus. Unwahrscheinlich beliebt im ganzen Umfeld, im Verein oder wo auch immer, weil so viel gute Laune um diese Menschen herum sind. Selbst Chaos, chaotische Situationen, die werden noch humorvoll gemeistert, immer mit noch einem Gag auf den Lippen. Das wunderbar. Sind wahre Motivationskünstler, weil die auch anstecken können. Also wenn es darum geht, irgendwo Leute als Freiwillige zu gewinnen, für die Hausarbeit vielleicht, oder wenn sie in der Gemeinde drin sind, braucht Freiwillige, um für einen Großputz irgendwas bewegen zu können, dann muss man immer die Initiativen voranschicken. Mach du mal Werbung hier, sprich du mal an und auf einmal, boah, was wir alles haben können. Und die argumentieren dann, wenn es um Großputz geht, nicht, dass wir den sauberen Saal nachher wieder haben. ey, wir haben so tolle Musik nebenher laufen und wir haben eine Pizza bestellt für 10 Personen gleichzeitig und es gibt richtig gute Laune und wir schwingen hier den Lappen zum Rhythmus der Melodie. Wer kann dann noch Nein sagen? Alle wollen dabei sein, wenn der Initiative mal anfängt zu schwärmen vom Großputz oder vom Einräumen der Spülmaschine im Haushalt daheim. Also lassen Sie die Initiativen ran, da bringen Sie unwahrscheinlich viel Stärke mit. Einfach gute Laune, voller Begeisterungsfähigkeit. Aber auch Engpässe gehören dazu und die kriegt man manchmal mit und manchmal sind die auch verstärkt im Blickfeld, so als stachelige Hülle dieser guten Frucht. Sie sorgen für ständige Aufregung. Da kann man nie irgendwie zur Ruhe kommen. Da ist immer was los. Von einer Veranstaltung zur nächsten. Da nichts. Endlich mal vom Büro heimkommen und die Füße hochlegen. Ey, weißt du, heute Abend, da ist eine Riesenveranstaltung. Da müssen wir unbedingt dabei sein. Ey, und mich hat die Petra angerufen. Wir sind eingeladen zum neuen Wein oder irgendwas. Immer irgendwo Tempo. Immer Menschen. Ich will einfach mal meine Ruhe haben, ja. Bei Unterhaltungen sind Sie meistens am Reden. Manchmal nehmen Sie bei Fragen sogar die Antwort vorweg. Manchmal wird das Gespräch recht einseitig. Und der andere ist da, ja, meins? Ja, fand ich es auch interessant, ja. Immer nur am Quasseln. Und Sie bedanken sich nachher für das wunderbare Gespräch, für das große Einfühlungsvermögen. Okay. Weiterer Engpass. Sie sind nicht sehr organisiert, auch nicht sehr strategisch. Sie entscheiden oft aus dem Bauch heraus und machen irgendwas und haben auch Riesenspaß dabei. Was nachher rauskommt, das müssen wir mal sehen. Ja, für Sie ist mehr der Weg im Vordergrund, nicht das Ziel. Auf dem Weg muss man viel Spaß haben. Das Ziel, naja, okay, vielleicht erreicht man es. Wenn nicht, mach auch nicht aus. Wir haben ja eine tolle Zeit gehabt miteinander. Manchmal ohne klare Prioritäten, ohne klare Orientierungspunkte. Manchmal ein bisschen schwierig, wenn man so Ziele erreichen möchte. Da haben Sie aber Ihre Grenzen. Wenn es um die Weiterentwicklung geht, gibt es die Möglichkeit, sich vor Augen zu führen, Impulsivität mal ein bisschen drosseln, ein bisschen langsamer und weniger impulsiv auftreten. Arbeitet mal dran, mehr ergebnisorientiert zu sein. Sich vorher überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Und dann überlegen, wie kriegen wir es hin? Also bewusst mal vom Ziel her ausgehen. Ich kann mir vorstellen, dass da manches sich ins Positive entwickeln kann. Weiterentwicklung, mehr zuhören. Nicht die anderen volltexten immer, mit dem, was einem so wichtig ist und auf dem Herzen liegt. Lass mal die anderen ran. Umgang mit Geld, auch das ist eine interessante Sache. Für die ist Geld eine Möglichkeit zur größeren Freiheit. Was wir uns alles erlauben können, was wir alles machen können mit dem, was wir gespart haben, ist ja echt der Hit. Wir könnten ja mal eine Kreuzfahrt machen. Auf engem Raum viele Leute. Das ist das Paradies. Und die können nicht weg. Man kann sich Spaß gönnen mit Geld. Man kann was erleben damit. Man kann auch großzügig sein und kriegt damit wieder neue Freunde, wenn man großzügig Geld ausgibt. Also das sind alles diese Assoziationen mit dem Geld. Stärken und Schwächen gehören hier zusammen, wie bei jedem anderen Persönlichkeitsstil ebenfalls. Wenn Sie einem initiativen Menschen sagen möchten, dass Sie ihn schätzen, sagen Sie mal, ich bewundere deinen Sinn für Humor. Ich finde es klasse, dass bei dir gute Laune ist. Das steckt mich an. Oder ich finde es genial, wie du andere Menschen motivieren kannst. Das wirkt selbst auf mich. Machen wir miteinander was? Oder ich finde es genial, wie viel Energie du an eine Sache rangehst. Oder wie schnell du zu begeistern bist für irgendeine Idee, die ich hatte. Sagen Sie es mal auf diese Art und Weise. Nehmen Sie bewusst die Kastanie wahr. Ich glaube, wir kommen weiter miteinander. Gucken wir uns die Stetigen an. Es sind Leute, die kein großes Umfeld brauchen. Für die ist Familie, das beschauliche Umfeld, der stete Freundeskreis, das Ein und Alles. Die waren mit den Leuten schon im Kindergarten gemeinsam und treffen sich immer noch zum Kaffeekränzchen, haben gemeinsam bei der Schwangerschafts- und Rückbildungsgymnastik mitgemacht. Und jetzt tauschen sie sich aus über die Enkelkinder. Und Urenkelkinder sind gemeinsam in der gleichen Wohngemeinschaft beim Wohnpark an der Kander untergekommen. Wir verstehen uns seit eh und je und haben tolle Beziehungen. Das ist für sie das Grundlegende. Kleiner, überschaubarer Kreis. Und die können stundenlang Hasen angeln. Ah, der Partner, der findet es vielleicht mal ein bisschen langweilig, ein bisschen gleichförmig auf die Dauer, so ganz ruhig und beschaulich. Aber das sind auch dann Leute, die stundenlang mit dem nächsten Bild schaukeln können. Einfach nur da sitzen, Gemeinschaft und Beziehung pflegen. Sehr feine Stärken sind hier verbunden damit. Das Ziel von den stetigen Leuten ist, sie möchten mit anderen zusammen sein. Aber nicht die große Menge. Kreuzfahrtschiff. Für die reicht ein Ruderboot. Und wir beide verstehen uns und sitzen uns gegenüber, Auge in Auge. Es ist doch schön mit uns. Ach, zum Glück haben wir uns gefunden. Beziehung pflegen. Die Grundangst von Ihnen, und das steckt wieder ganz tief drin, und da können Sie sehr viel im Verhalten an dieser einen Sache festmachen, die haben die Grundangst, alleingelassen zu werden. Verlassen zu sein. Dass Beziehungen kaputt gehen. Diese Angst, die macht sie manchmal schier verrückt und die bewegt sie dazu, sich schier zu verbiegen, nur um die Harmonie beibehalten zu können, dass Friede ist. Sie können es nicht haben, wenn irgendwo ein Streit aufkommt oder Missverständnisse über eine Zeit lang im Raum bleiben, ungelöste Konflikte da wären. Und die verbiegen sich lieber und man wundert sich, wie stark die sich verbiegen können. Die gehen fast bis zur Selbstverleugnung, bis zur Selbstaufgabe, nur um die Harmonie zu haben. Weil sie das nicht können, alleingelassen zu werden. Da stürzt bei ihnen die Welt zusammen. Auf dem Hintergrund können sie vielleicht ihren stetigen Partner oder ihre Partner in den jeweiligen Beziehungen vielleicht besser verstehen. Das Grundbedürfnis von den Stetigen ist Sicherheit. Garagentüre abschließen. Es könnte ja jemand kommen. Sicherheit. Ich brauche es einfach, um mich entfalten zu können, mich öffnen zu können, aufblühen zu können. Die Motivation ist deswegen, sie möchten die Gefühle ausdrücken. Sie möchten als Person wahrgenommen und ernst genommen werden, als Person wertgeschätzt werden. Das ist so das Stärkste, was sie haben. Was sie in die Partnerschaft einbringen können, ganz herausragende Stärken. Sie sind so der Ruhepol, so das ausgleichende Element in einer Familie, in einer Partnerschaft. Die sind immer auf dem gleichen Niveau. Da kann die Welt zusammenbrechen und die sagen immer noch, ich hör dir zu, erzähl doch mal. Wie war dein Tag heute, Liebling? Sie haben da einfach so eine ausgleichende und eine sehr, sehr herzliche Art. Sie suchen die Harmonie in der Familie und reden da einfach, dass das Ganze wieder funktioniert. Sie sind ausgeglichen, lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, sind sehr angenehme und warmherzige Persönlichkeiten, mit denen einfach sind sympathisch, mit denen kann man sehr gut eine Beziehung auch über einen längeren Zeitraum haben, wenn man sich einfach gut versteht und manchmal ohne Worte gut verstehen kann. Richtig, richtig schön. Engpässe kommen dann auf, wenn es um irgendwelche Veränderungen geht. Das nimmt ihnen zunächst mal die Sicherheit. Jede neue Situation ist zunächst mal eine Gefahr. Eine Überforderung. Das sind Menschen, die in einem Gottesdienst zum Beispiel immer auf dem gleichen Platz sitzen. Der ist noch warm vom letzten Sonntag. Und jetzt soll ich mich woanders hinsetzen, der Platz ist bereits belegt. Ich habe ein Problem. Also der Gottesdienst kann nichts werden. Da kann der predigen, was er will, das kommt nicht mehr an. Ich habe meinen Platz hergeben müssen. Überzogen, ja. Aber jede Veränderung ist schwierig. Sie mögen Überraschungen nicht so sehr. Ich habe ein Beispiel gehört von einem Persönlichkeitstrainer, da ist ein Dienst ausgefallen, er kam früher zurück, hat unterwegs vom Auto seiner Frau angerufen, vom Autotelefon, ey Schatz, sieh dir was Schönes an, wir gehen heute Abend essen miteinander. Und wer macht mein Geschäft?
Tja, war wohl nichts. Die Frau ist stetig und er hat sie überrumpelt, dass er auf einmal früher heimkommt und sie kam nicht mit klar, obwohl der essen gehen wollte mit ihr. Das ist das Schönste, was es für eine Frau überhaupt geben kann. Aber sie ist innerhalb von 2 Stunden mir was anderes anziehen?
Ja, er hätte es 2 Tage vorher sagen sollen. Dann wäre das ein wunderschöner Abend geworden. Aber mit Überraschungen haben sie es einfach nicht so. Tipps zur Weiterentwicklung. Es ist ein großer Fortschritt, aufgeschlossener gegenüber Neuem zu werden. Sich auch mal auf was Neues einzulassen. Ein neues Urlaubsziel. Eine neue CD von einem Musiker, den man noch nie vorher gehört hat. Eine neue Route beim Spazierengehen.
Irgendwas.
Es geht meistens klein los, ja. Vielleicht mal den rechten Socken zuerst anziehen. Nicht zu viel auf einmal verändern, ja. Eins nach dem anderen. Aber man merkt, dass man gewinnt Sicherheit dabei. Und Sicherheit ist ja ein hoher Wert. Umgang mit Geld bei den stetigen Leuten. Sie halten ihre Konten sehr gerne ausgeglichen, weil für sie Geld eine Möglichkeit darstellt, Sicherheit zu empfinden. Zu wissen, okay, wir haben genügend auf dem Konto, da könnte auch mal die Heizung kaputt gehen oder könnte auch mal das Toastbrot alles sein, wir können uns was Neues kaufen. Sie haben Geld auch gerne, um das Leben ihrer Lieben zu verschönern. Sie sind da freigebig. Sie merken das zu der Beziehung gut, wenn ich was herschenken kann. Im Vordergrund ist nicht das Geld, sondern die Beziehung. Harmonie. Wir verstehen uns auf eine andere Art und Weise wieder gut. Wenn Sie Ihrem stetigen Partner sagen wollen, dass Sie ihn lieben und dass Sie ihn schätzen, sagen Sie doch zum Beispiel, ich finde es genial, wie du mit anderen Menschen mitfühlen kannst. Ich bin begeistert, wie gut du zuhören kannst. Ich bin dir dankbar, dass du mich verstehst. In meinen Gefühlen, in meinem Innersten. Ich freue mich darüber, wie viel dir Beziehung bedeutet und wie viel du in unsere Beziehung investierst. Es ist ein riesiges Geschenk. Sagen Sie es mal so. Und ich bin mir sicher, er blüht auf. Gucken wir uns dann abschließend noch den gewissenhaften Mitarbeiter, den gewissenhaften Partner an. Es ist jemand, der genau weiß, wie was zu gehen hat und genau nach Plan, Malen nach Zahlen, wunderbar umsetzen kann. Aber wehe, die Zahl ist mal vertauscht oder sowas, oder stimmt was nicht. Er wird immer genau alles nach Schema machen. Das ist seine Art, ranzugehen. Er kann sich stundenlang in Aufgaben verlieren. Er ist nämlich aufgabenorientiert und defensiv. Es macht ihm überhaupt nichts, seine freien Tage am Basteln von einem Auto, von einem Oldtimer zu verbringen. Da muss er keinen um sich herum haben. Es ist sogar besser, wenn keiner um ihn herum ist. Allein geht's am allerbesten und hat man seine Ruhe und dann quasselt niemand und dann kommt niemand auf verrückte Ideen und sowas. Man muss nicht reden. Man einfach nur sein Ding machen. Und das ist so, die Welt ist so schön, wenn es nur Aufgaben gibt, die man tun kann. Deswegen macht ihm überhaupt nichts aus, mal allein in die Berge zu gehen. Ja, unten, das ist schon ein bisschen so die Gehals. Aber er kann sich dabei austoben, er weiß, wo er hin will, das Ziel, und es packt er auch. Was beabsichtigt er? Was bezweckt er mit seinem Verhalten? Was steckt da drin? Seine Hauptantriebsfeder, sein größter Wert ist, die Qualität zu verbessern. Darauf legt er großen Wert. Das Niveau zu erhöhen oder Fehler zu vermeiden. Dafür investiert er sich. Im Kleinen, es möglichst perfekt hinzukriegen. Aufgaben perfekt abzuarbeiten und zu erledigen. Dass kein Makel, kein Fehler mehr dran ist. So gut und so ordentlich, wie es überhaupt nur irgendwie geht. Das hat mit seiner Grundangst zu tun. Und Sie haben vielleicht so einen gewissenhaften Partner, dem es nie genau genug sein kann. wo es nie perfekt geht, da steckt dahinter. Und mit dieser Grundangst können Sie ihn verstehen. Er kann nicht kritisiert werden. Er hat riesige Angst davor. Denn Sie müssen es verstehen, der Gewissenhafte, der gibt eh schon 100%. Der macht alles, nur um keinen Fehler zu machen. Für den ist Qualität der allerhöchste Anspruch. Es muss perfekt sein oder mindestens nahezu 101%. Drunter geht eigentlich nichts. Und jetzt kommt jemand zu ihm, der Partner, und sagt, das war nicht gut. Und Sie verstehen, warum der zusammenfällt in sich. Weil er alles gegeben hat und es hat nicht gereicht. Er hat nichts gewonnen dadurch, sondern die einzige Reaktion war, es hätte besser sein können. Es gab einen Punkt, der nicht seinem eigenen Maßstab entsprochen hat. Und das kriegt er jetzt präsentiert. Für ihn ist Kritik immer gleichbedeutend wie, ich werde abgelehnt. Man ist mit mir nicht zufrieden. Andere würde sagen, also nur die Aufgabe. Es war doch nur ein Projekt. Er sagt, man ist mit mir nicht zufrieden. Die können mich nicht haben. Ich glaube, die feuern mich jetzt. Oder ich glaube, mein Partner verlässt mich jetzt. Ich bin nicht mehr gut genug. Das ist die Grundangst. Und dafür investiert er sich nahezu pausenlos, um es immer besser hinzukriegen. Das Grundbedürfnis ist eben, Dinge richtig zu machen. Deswegen ist er motiviert, die Welt zu verbessern. Wo er irgendwie nur sich investieren kann, will er das gerne tun. Er unterstützt da auch gerne andere dabei, dass es besser werden kann, dass die Qualität zunimmt, die Fehler weniger werden. Das ist für ihn unwahrscheinlich wichtiger Wert. Und da bringt er auch dann viele Stärken ein in eine Partnerschaft. Er hat eben hohe Maßstäbe, hohe Standards. Und da geschieht auch wirklich was. Es sieht richtig gut und aufgeräumt aus. Er möchte, dass alles richtig getan wird. Es tut einer Beziehung gut, wenn alles auf seinem Platz hat. Wenn man einen Überblick gewinnt, wenn es Listen gibt für den Gefriertruheninhalt. Wenn man nicht erst die Gefriertruhe aufmachen muss, um nachzuschauen, was ist denn eigentlich drin. Das steht schon oben drauf. Und die Liste ist eben aktualisiert. Ausgestrichen, eingefügt. Stärke ist, dieser Gewissenhafte kann ohne Probleme im Hintergrund bleiben. Es macht ihm überhaupt nichts aus, wenn er nicht irgendwo vorkommt, öffentlich oder sowas. Er möchte niemals die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dem ist es sehr unangenehm, wenn man ihn öffentlich noch für irgendeine Arbeit loben würde. Das ist das Mindeste, was ich tun konnte, es perfekt zu machen. Das braucht man nicht erst erwähnen. Ja? Wenn du das erwähnst, dann heißt das praktisch, bisher war es nicht gut genug. Ah ja, gar nicht. Aber es ist einfach ganz, ganz komisch. Ja. Stärke ist, wie er organisiert ist, wie er methodisch nach einem Plan, und zwar immer nach demselben Plan vorgeht, abhaken kann. Er hat so eine Sicherheit, wenn es nach seiner Tagesordnung geht, weil er weiß am Ende, es stimmt, ich habe alles erfüllt. Ganz, ganz tolle Stärken. Was auch noch gut ist, er bringt das, was er begonnen hat, auch zu einem guten Ende. Da hat ein Initiativer Schwierigkeiten, der lässt manchmal zwischendurch liegen wieder. Der Gewissenhafte, der bringt das locker fertig. Der ist erst dann zufrieden, hat erst dann Feierabend, wenn es wirklich, wirklich fertig ist. Und jetzt ist es sehr gut. Engpässe in der Partnerschaft. Ja, er bringt oftmals zu hohe Maßstäbe. Es muss ja nicht sein, dass die Tassen, die man täglich braucht, der Größe nach im Schrank geordnet sind. Wie ist die Tür zu? Das sieht kein Mensch. Es muss nicht sein, dass die Schuhe der Größe nach im Regal verstaut sind. Dass wir überhaupt die Klappe noch zukriegen, ist doch mal gut. Aber wie es da drin aussieht, so ist es nun auch nicht. Er neigt zum Perfektionismus und steckt dabei manche an und ist deswegen auch oft unzufrieden mit der Leistung anderer. Und das sagt er auch immer wieder. Hätte man noch besser machen können. Hast du abgestaubt? Wirklich? Das ist doch völlig Jacke wie Hose, oder? Nee, dem nicht. Der räumt menschlichen Eigenschaften nicht die höchste Priorität ein. Für ihn sind Dinge und Aufgaben wichtiger. Erst mein Ding fertig machen und dann reden wir miteinander. Erst Schluss, guter Abschluss und dann haben wir Zeit füreinander. Also mehr sind die Aufgaben im Vordergrund. Er braucht viel Zeit mit Planung. Manchmal länger für die Planung. Also der kann ein halbes Jahr den Urlaub vorbereiten, der nur 2 Tage dauert. Aber wenn du mit dem nach Wien fährst, da ist jeder Schritt, der weiß genau, wo Baustellen sind und wo man die Straßenseite wechseln muss. Der hat sich mit Google Earth vorbereitet. Gibt's nichts auszusetzen. Das ist der perfekt gestylte Urlaub. Aber der Aufwand dafür, der Aufwand für 2 Tage, hätt's nun nicht gebraucht. Deswegen zur persönlichen Weiterentwicklung. Konzentriert euch als Gewissenhafte mehr darauf, die richtigen Dinge zu tun. Die wirklich wichtigen Dinge. Als nur die Dinge richtig. Ja, nicht nur die Dinge richtig, sondern die richtigen Dinge. Da kommt mehr bei raus. Wenn der Partner was vorschlägt, steht ihm nicht so kritisch gegenüber. Nicht gleich mit den Schwierigkeiten und Problemen aufwarten. Gib ihm eine Chance, auch mal einen guten Vorschlag zu bringen. Er hat es verdient und das kommt wirklich auch gut rüber. Entwickle dich weiter im Blick auf die Entscheidungsfreudigkeit. Entscheid auch mal was aus dem Bauch raus. Ohne erst Pro und Contra abzuwägen. Mach doch mal einfach was nur aus Spaß. Mach doch mal was nur, dass Zeit einfach nett gefüllt ist, ohne dass unterm Strich irgendwas Vernünftiges bei rauskommen muss. Nur mal was Schönes. Und im Blick auf Kritik, entwickle ein dickeres Fell. Das geht ohne Kritik in dieser Welt nicht ab. Du kannst dir da nicht aus dem Weg gehen. Deswegen üb mal, das an dir abprallen zu lassen. Nimm's nicht so schwer, wenn einer was besser weiß. Umgang mit Geld, das sind gleich am Ende. Der Gewissenhafte verbringt viel Zeit damit, sein Konto zu überwachen. Er kann zu jeder Stunde den aktuellen Kontostand abrufen, also aus dem Gedächtnis abrufen. Überhaupt kein Ding. Der weiß auch über den DAX Bescheid, und zwar den von morgen. Weil für ihn Geld Sicherheit bedeutet. Für die Zukunft, für schlechte Zeiten, für Risikovermeidung. Geld hat viel mit seinen Plänen zu tun, was man erreichen kann. Und hat viel mit Schnäppchen zu tun. Weil er genau weiß, wenn jetzt im Hornbach irgendwas angeboten wird, das ist nächste Woche nicht mehr so billig. Ich brauch's jetzt. Das ist die Gelegenheit. Jetzt zuschlagen. Deswegen muss das Geld auf der Seite sein. Wenn Sie dem gewissenhaften Partner sagen wollen, wie sehr Sie ihn lieben und dass Sie ihn lieben, sagen Sie ihm mal, ich finde es so genial, wie sorgfältig du Dinge erledigst. Dein Sinn für Ordnung tut uns allen gut hier zu Hause, dass wir noch was finden, dass unsere Finanzen so aufgeräumt sind, dass wir in einer ordentlichen Wohnung leben, den Überblick haben, was wir anziehen können. Es begeistert mich, wie gründlich du Dinge anpacken kannst und durchdenken kannst. Ich finde es absolut genial, wie fundiert und wie gewissenhaft du mir deine Meinung sagen kannst, wenn ich eine Frage habe. Da kommt nicht nur oberflächliches Schwall-Schwall, sondern da kommt richtig, wenn du was sagst, hat's Hand und Fuß und das tut mir gut. Ich schätze deinen Rat außerordentlich. Du bist ein wunderbarer Zuhörer und schenkst mir volle Aufmerksamkeit. Sie merken, von den 7 Milliarden Menschen gibt es viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Und auch diese 4 Grundtypen, die ich Ihnen vorgestellt habe, haben viele Schattierungen, viele Kombinationsmöglichkeiten. Das Entscheidende wird immer sein, dass ich in dem anderen die Kastanie entdecke und nicht die stachelige Hülle. Darauf wird es immer ankommen. Und deswegen möchte ich Sie sehr ermutigen, liebevoll mit Ihrem Partner umzugehen. Denn Sie können sich anstrengen, sich durchzusetzen. Macht keinen Sinn. Sie können sich anstrengen, auf den Partner einzuwirken, dass er sich verändert. Es macht keinen Sinn. Fangen Sie einfach an, sich selber anzupassen auf den anderen, auf ihn zuzugehen. Und fangen Sie an, ihm Ihre Liebe zu zeigen. Paulus sagt mal, das ist ein hervorragender Theologe in der alten Zeit, im ersten nachchristlichen Jahrhundert. Er sagte, ohne die Liebe bin ich nichts. Könnte ich selbst aus göttlicher Eingebung reden und wüsste alle Geheimnisse, auch im Blick auf Persönlichkeitsentwicklung, könnte ich Gottes Gedanken erkennen, warum 7 Milliarden Menschen alle verschieden sind? Hätte ich einen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte, aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts. Selbst wenn ich als stetiger Partner meinen Besitz an die Armen verschenken würde und als Gewissenhafter mein Leben den Armen opfern würde und hätte keine Liebe, wäre alles umsonst. Denn die Liebe ist geduldig und freundlich. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sich in Ihrer Verschiedenartigkeit verstehen lernen, wertschätzen lernen und einander in Liebe begegnen können. Ich bin sehr dankbar, dass ich mich immer geliebt weiß von meiner Frau, von Jesus Christus, der mir alles bedeutet. Und das macht Mut, sich selber anzupassen und Liebe weiterzuschenken. Und da wünsche ich Ihnen viel, viel gute Erfahrungen dabei in der Übung, dass Partnerschaft Teamarbeit ist. Und mit dem einfachen und doch schweren Satz: Ich brauche dich und du brauchst mich. Zum Glück haben wir einander. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.